HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Seit 20 Jahren reist er in die entlegensten Regionen der Erde, auch in Kriegs- und Krisengebiete, um über das Leben der Menschen dort zu berichten, der Journalist Michael Obert. Viele seiner Reportagen wurden ausgezeichnet. Sie erscheinen unter anderem im Magazin der Süddeutschen Zeitung, in der Zeit und dem Zeitmagazin. In dieser Woche kommt nun Michael Oberts erster Film in die deutschen Kinos. Er heißt Song from the Forest. Das ist ein Dokumentarfilm über den Amerikaner Louis Sano, der seit 25 Jahren bei den Pygmäen im afrikanischen Regenwald lebt. Die ganze Geschichte dazu erzählt uns jetzt Michael Obert in HR Info, das Interview. Michael Obert, Sie sind an vielen Ecken und Enden der Welt gewesen, wo sich andere nicht unbedingt hintrauen, vor allem in Afrika und im Nahen Osten. Ihr erster Film, der jetzt bei uns in die Kinos kommt, handelt von einem Mann, der von New York in den Kongo gezogen ist vor 25 Jahren und seitdem bei dem Volk der Pygmäen lebt. Louis Sano klingt nach einer ganz schrägen Geschichte. Wie haben Sie denn diesen Mann überhaupt kennengelernt und gefunden im afrikanischen Regenwald?
Ja, im Herbst 2009 war ich auf Reisen in Zentralafrika am Rande des Regenwaldgebietes und hörte da eher zufällig von einem weißen Mann, der seit Jahrzehnten tief im Regenwald unter Jägern und Sammlern vom Volk der Bayaka-Pygmäen leben sollte. Und da dachte ich, Wahnsinn, den musst du finden. Und habe dann zwei Bayaka-Pygmäen gefunden, die mich in den Regenwald geführt haben. Wir sind ein, zwei Stunden einem Elefantenpfad gefolgt durch diese dichte Vegetation, die sich dann plötzlich öffnete. Und es wurde hell, ich betrat eine Lichtung. Überall standen Bienenkorbhütten, das sind die Hütten, in denen die Bayaka wohnen, aus gebogenen Ästen mit Blättern bedeckt, und jetzt kamen also 60, 80, vielleicht 100 Bayaka-Pygmäen von allen Seiten auf mich zugeströmt mit ihren Speeren und ihren Gesichtstätowierungen und spitzgefeilten Schneidezähnen und fuchtelten da mit den Speeren rum und schrien mich an und zerrten an meinem Hemd. Und plötzlich riss dieser Lärm ab, wie auf ein geheimes Signal. Es wurde ganz still. Und die Bayaka öffneten sich und bildeten in der Mitte eine Gasse. Und am anderen Ende dieser Gasse, da tauchte aus dem Unterholz plötzlich diese hochgewachsene Gestalt auf. Ein Weißer mit nacktem Oberkörper hielt auf jedem Arm ein Pygmäenbaby, das er jetzt durch diese Gasse auf mich zugehend abgab an ihre Mütter. Und er blieb vor mir stehen. Und das war Louis Sano, eine Legende, der verschollen ist eigentlich seit Jahrzehnten im kongolesischen Regenwald. Und wir standen uns gegenüber, wir haben uns die Hände gegeben und
endlich ein anderer Weißer.
Ja, ein anderer Weißer. Und da standen wir, zwei Weiße, mitten im zentralafrikanischen Regenwald, bestaunt von all diesen Bayaka. Und in dem Moment hat es geklickt zwischen
das,
uns.
Das hört sich so ein bisschen an wie eine abenteuerliche Tarzan-Geschichte, ein bisschen. Was hat diesen Mann denn in den afrikanischen Regenwald verschlagen? Ist das ein Träumer, ein Verrückter oder ja, ein Aussteiger, der es ganz hart sich ausgesucht hat?
Louis Sano ist sicherlich kein Aussteiger, hat eine ganz besondere Lebensgeschichte. Er hat Mitte der 80er Jahre im Radio einen Gesang gehört, der ihn unheimlich fasziniert hat. Er hat angefangen nachzuforschen, fand heraus, das sind Pygmäengesänge aus den Regenwäldern Zentralafrikas, hat sich dann ein Flugticket gekauft und ist mit $500 in der Tasche in die Zentralafrikanische Republik geflogen, hat von dort aus, von der Hauptstadt Bangui aus, seinen Weg sich gebahnt in die Wälder und hat dann in dieser Gemeinschaft von Bayaka seine Musik gefunden und hat sich vollends in diese Musik verliebt, auch in diese monumentale Natur des Regenwaldes und schließlich in eine Bayaka-Frau, mit der er dann einen Sohn bekommen hat, Samedi.
Man muss dazu sagen, Louis Sano ist ja ein Musikwissenschaftler, deswegen haben ihn diese Gesänge der Bayaka besonders fasziniert und er hat mehr als 1000 Stunden aufgezeichnet von dieser Musik und die spielt auch in ihrem Film eine ganz große Rolle. Wir hören mal rein in ein paar Musikausschnitte, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das anhört.
lover, but you are not happy. I am a Kanye.
So hört sich also der Gesang des afrikanischen Regenwaldes an. Die UNESCO hat diese Musik der Bayaka zum Weltkulturerbe erklärt. Den Musikwissenschaftler Luisano haben diese Klänge aus dem Regenwald so fasziniert, dass er sofort gewusst hat, das ist der Ort, an dem ich leben will. Und es ist wirklich komisch, diese Musik entwickelt auch in ihrem Film einen eigenartigen Sog. Ich habe mir den Film ja schon angeschaut. Das hat irgendwie so was ganz Beruhigendes. Der Puls geht irgendwie runter.
Ja, es ist ein sehr, sehr faszinierende Form von Musik auch, und ich glaube, dass sie uns beruhigt, vor allen Dingen diese polyphonen Gesänge, Frauengesänge, die wir jetzt zuletzt gehört haben in ihrem Einspieler. Es gibt verschiedene Theorien, wie diese Musik entstanden ist. Die, die mich am meisten fasziniert und die ich auch mit Luisano teile, ist, dass diese Musik inspiriert ist von den Klängen des Regenwaldes selbst, also von Vögeln, Zikaden, Fröschen, Nachttieren, und dass die Bayaka sozusagen diese Gesänge des Waldes adaptiert haben und transzendiert haben in diese fantastische und weltweit einzigartige Musik.
Was hat Sie denn mehr fasziniert an dieser Geschichte, diese Gesänge oder der Mensch Luisano, oder kann man das gar nicht so voneinander trennen?
Also mich haben die Gesänge sehr fasziniert, aber noch viel mehr Luisano, dieser außergewöhnliche Mensch mit seiner Wahnsinnsgeschichte. Mhm. Ich glaube, dass uns seine Geschichte eine ganze Menge Fragen auch stellt, weil er hat ja etwas getan, wovon viele von uns immer mal wieder in ihrem Leben auch träumen, einfach weggehen, woanders hingehen, woanders ganz neu anfangen, ein anderer werden.
Bewundern Sie das vielleicht selber so sehr, weil Sie Ihre eigene Geschichte ein bisschen wiedergespiegelt gefunden haben in Luisano? Denn Sie haben ja auch vor 20 Jahren ein komplett neues Leben angefangen und sind Journalist geworden. Sie hatten ja eigentlich mal Betriebswirtschaft studiert und Karriere gemacht, dann als Manager, bis Sie auf einmal alles hingeschmissen haben und 2 Jahre lang durch Südamerika gereist sind. Luisano hat ja auch den Mut gehabt, wie Sie gerade erzählt haben, das zu tun, was ihm seine innere Stimme gesagt hat.
Ja, Luisano ist auf jeden Fall ein Seelenverwandter von mir, auch ein alter Ego, wenn man so möchte. Er hat sein Leben neu in die Hand genommen, hat alles umgeworfen, hat neu angefangen, hat seinen Traum umgesetzt. Und was mich so sehr daran fasziniert und was uns bei allen großen Schnittmengen auch unterscheidet, ist die Tatsache, dass ich komme von meinen Reisen als Reporter, als Geschichtenerzähler, jetzt auch als Filmemacher immer wieder zurück. Und das ist auch Teil meiner Mission und Vision, das, was ich in anderen Ländern, in anderen Kulturen erfahren habe und erlebt habe, zurückzubringen in meine Gemeinschaft, um es dann über meine Reportagen, über meine Bücher, über meinen Film jetzt mit meiner Gemeinschaft zu teilen. Und Luisano hat das eben nicht gemacht. Er ist im Regenwald verschwunden und 25 Jahre lang dort geblieben und hat geschwiegen.
Aber Michael Obert, ich kann mir vorstellen, es war für Sano gar nicht so einfach, in dieses Volk der Bayaka aufgenommen zu werden. Die leben ja total zurückgezogen im afrikanischen Regenwald im Kongo.
Ja, die Bayaka sind ein Volk, das traditionell als Jäger und Sammler lebt, tief im Regenwald isoliert. Sie jagen mit Netzen, die sie selbst aus Lianenfasern flechten. Es gibt weit und breit keinen Strom, kein fließend Wasser, kein Telefon. Es ist ein sehr, sehr hartes Leben auch im Regenwald zu überleben. Und Luisano kam natürlich an als ein Fremder und konnte weder die Sprache und konnte sich auch im Regenwald nicht selbst ernähren und auch nicht selbst und unabhängig bewegen. Das heißt, er war am Anfang ein großer Ballast für seine Gemeinschaft, deren Kultur ja sehr stark bedroht ist. Und die Bayaka haben sie ihm am Anfang auch schwer gemacht. Anstatt ihr Fleisch mit ihm zu teilen, haben sie ihm wochenlang nur Kaulquappensuppe serviert. Und er ist aber einfach nicht abgereist, er ist geblieben, und irgendwann gehörte er dann einfach dazu, sicherlich auch über die Beziehung zu seiner Frau, in die er sich verliebt hat, und über den Sohn, den sie dann gemeinsam hatten.
Sie haben ja, um diesen Film im Urwald drehen zu können, sicherlich auch eine Zeit lang bei den Bajaka leben müssen. Haben Sie da auch Kaulquappensuppe serviert bekommen?
Also ich habe nicht eine Zeit lang bei den Bajaka leben müssen, sondern ich habe das dürfen. Und es war ein ganz, ganz großes Privileg. Ich habe mehrere Monate mit Luis Sano und seiner Gemeinschaft verbracht. Habe alles gegessen, was man sich denken kann, von feinem Waldantilopenfleisch über Schlangen bis Buschratte und bestimmte Insekten. Und
wie schmeckt das?
Das schmeckt alles sehr, sehr gut. Es ist so eingebettet in die Düfte und Gerüche und in die Atmosphäre des Waldes. Und das ist was ganz Besonderes, wenn man tagsüber was gejagt hat und es abends dann essen darf.
Der Journalist und Autor Michael Obert in HR Info das Interview. Normalerweise schreiben Sie ja, Ihre Reportagen handeln von dem, was Sie unterwegs auf Reisen erleben und natürlich von den Menschen und ihren Geschichten. Was hat Sie denn jetzt eigentlich dazu bewegt, jetzt zum ersten Mal diesen Dokumentarfilm zu drehen, Song from the Forest? Das ist ja eine andere Sprache, der Film.
Ja, das war eine sehr lange Geschichte. Ich hatte fast 2 Jahre Kontakt mit Luis Sano und den Bajaka und habe mich über die Nähe, die ich zu ihm empfinde und zu den Bajaka auch, diese Faszination für diese uralte Kultur, die Monumentalität des Regenwaldes, immer wieder hingezogen gefühlt und Zeit verbracht dort. Und hatte aber natürlich nie daran gedacht, einen Film zu machen. Hab dann in Berlin einen alten Freund von mir auf der Straße getroffen, wie das manchmal so ist, und habe ihm von Luis Sanos Geschichte erzählt. Und Alex Tondowski ist Filmproduzent und er sagte sofort, ach Michael, darüber musst du einen Film machen. Und ich sagte zu ihm, Alex, ich schreibe, ich mache keine Filme. Und er sagte, und jetzt machst du einen. Und wir sind dann 6 Monate später mit 650 Kilo Ausrüstung und Gepäck im Regenwald angekommen und haben dann die Geschichte gedreht.
Und wie muss man sich das vorstellen? Ich kann mir denken, die Einheimischen dort haben noch nie eine Filmkamera in ihrem Leben gesehen. Wie haben die Einheimischen auf sie reagiert?
Die Tatsache, dass ich schon so viel Zeit mit den Bajaka verbracht hatte und da ist ein sehr, sehr enges Verhältnis über die Zeit entstanden. Und als ich dann mit meinem kleinen vierköpfigen Filmteam ankam, war das überhaupt kein Thema. Die Bajaka haben sich sehr wohl gefühlt. Ich glaube, das sieht man auch im Film. Die Bajaka wollten uns wirklich was schenken und haben uns auch hinter den Kulissen bei ja extrem schwierigen Drehbedingungen unterstützt. Dichte Vegetation, hohe Luftfeuchtigkeit, schweres Gepäck, Ausrüstung. Alles ist irgendwie auch ein bisschen dornig und manches giftig und Waldelefanten drehen gerne mal durch. Und die Bajaka haben sehr, sehr gut auf uns aufgepasst und ohne die Bajaka hätten wir den Film nicht drehen können. Wir schulden den Bajaka unseren Film.
Aber das sind ja auch solche Situationen, die Sie, glaube ich, reizen. In Ihrem Film Song from the Forest zeigen Sie nicht nur, wie der große weiße Mann bei den Pygmäen im Kongo lebt, sondern Sie begleiten Luis Sano und seinen Sohn, den Pygmäenjungen Samedi, auf einer Reise vom afrikanischen Regenwald eben nach New York City. Er will nämlich seinem Sohn unbedingt zeigen, wo er herkommt. Die andere Seite der Welt quasi. Und diese Gegensätze prallen in Ihrem Film so richtig auf. Der Lärm, die Lichter, die Reizüberflutung in New York im Gegensatz zum Dschungel. Wie haben das Vater und Sohn empfunden?
Wir haben uns natürlich auch als Filmteam sehr viele Fragen gestellt. Wie würde der Junge diesen Spagat zwischen diesen beiden Welten bewältigen?
Das war ein Kulturschock für ihn.
Ja, aber dann die große Überraschung, als wir nach New York kamen. Samedi war total entspannt. Er war überhaupt nicht beeindruckt von den Wolkenkratzern, von dem Verkehr, von diesen Menschenmassen, von diesem ganzen Lärm. Er sah einfach aus, als wäre er in Manhattan geboren und aufgewachsen und verhielt sich auch so. Sein Vater hingegen, Luis Sano, der fiel in einen tiefen Kulturschock. Er hat einfach gemerkt, ich gehöre nicht mehr dazu in diese Welt, die ich vor so langer Zeit verlassen hatte. Also der Film, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, der steuert eigentlich auf einen Rollentausch zu. Der Vater wollte den Sohn mitnehmen, um ihm die Welt zu zeigen. Und am Ende sagt der Sohn dem Vater, wo es lang geht. Das hätte man sich nicht mal in einem fiktiven Drehbuch besser einfallen lassen können.
Ja, Kinder sind vielleicht wesentlich anpassungsfähiger als wir Erwachsene. Wie ging es denn Ihnen dabei? Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie noch in diese Welt gehören? Weil das ist ja bei Ihnen auch gang und gäbe. Sie kommen, Sie fahren in die entlegensten Winkel. Winkel der Welt und kommen dann zurück in die Zivilisation. Sie leben ja in Berlin zwischen Ihren Reisen. Wie geht es Ihnen denn dabei, wieder zurückzukommen, zum Beispiel aus dem Regenwald?
Also ich glaube, dieser Kulturschock, den Louis Sano erlitten hat, den haben auch wir, das Filmteam, nach 5 Wochen intensivem Leben und Arbeiten im Regenwald mit den Bayaka auch empfunden. Ich persönlich bin jetzt seit 20, 25 Jahren unterwegs an den Rändern der Welt, wie ich das manchmal gerne nenne. Lateinamerika, Afrika, Nahmittlerer Osten, Südpazifikinseln. Und ich empfinde das hin und her als einen sehr, sehr spannenden Vorgang und habe da schon so eine gewisse Routine entwickelt.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie jedes Mal ein Stück weit verändert wiederkommen?
Also ich glaube, dass gerade die langen, intensiven Reisen vergleiche ich gerne mit einer Initiation. Der Reisende geht als einer fort und kommt als ein anderer zurück. Und die Passage, die bewirkt diese Veränderungen. Und in meinem konkreten Fall ist es so, dass ich schon auch durch Deutschland, auch durch meine Stadt Berlin oder meinen Kiez Kreuzberg gehe mit den Augen des Fremden und über meine Zeit auf anderen Kontinenten so etwas wie einen anthropologischen Blick auf das eigene entwickelt habe. Kürzlich habe ich direkt vor meiner Haustür, kam ich morgens auf die Straße und dann war meine Nachbarin da und die schrie, die hat hysterisch geschrien und ich dachte, mein Gott, was ist passiert? Und dann sagte sie nur, mein Keilriemen ist gerissen.
Sowas Banales, oder?
Und eigentlich sowas Banales. Und also ich möchte das auch nicht werten. Aus der Innenansicht ist das dann sicher dramatisch. Aber für mich, ich denke mir dann, komm mal einen Tag mit in den Ostkongo oder nach Somalia oder nach Afghanistan. Und dann wirst du dich über deinen Keilriemen nicht mehr länger aufregen.
HR-Info, das Interview mit dem vielfach ausgezeichneten Journalisten Michael Obert. Seit 20 Jahren berichtet er in seinen Reportagen aus Afrika und aus dem Nahen und Mittleren Osten. Dabei geht es ihm vor allem darum, Geschichten zu erzählen von den Menschen, denen er unterwegs begegnet. Jetzt kommt auch sein erster Dokumentarfilm bei uns in die Kinos. Er heißt Song from the Forest und er erzählt die faszinierende Geschichte des Amerikaners Louis Sano, der seit 25 Jahren bei den Pygmäen im afrikanischen Regenwald lebt. Herr Obert, Sie haben sich auf Ihren Reisen aber auch immer wieder in Kriegsgebiete und Krisengebiete begeben und sich einem gewissen Berufsrisiko ausgesetzt, um diese Reportagen machen zu können. Zum Beispiel, als Sie in Afghanistan waren oder in Nigeria ein Mitglied der Terrorsekte Boko Haram getroffen haben. Warum setzen Sie sich solchen Gefahren aus? Liegt da für Sie ein Kick drin?
Ja, ich bin, wie gesagt, 25 Jahre jetzt unterwegs und bereite solche Geschichten, solche speziellen, eher schwierigen oder gefährlichen Geschichten natürlich oft jahrelang vor. Das heißt, das Treffen mit Boko Haram-Kämpfern in Nordnigeria jetzt kürzlich für die Zeitschrift Geo, da war ich 2 Jahre lang dran, habe das vorbereitet, minutiös. Und ich glaube, dass solche Geschichten sehr wichtig sind, weil ich bin interessiert an der Innenansicht der Dinge. Ich glaube, wenn man über Islamismus, über Terrorismus, aber auch über Armut oder über andere Kulturen insgesamt redet, dass es ganz wichtig ist, sie von innen heraus zu betrachten und die Menschen, die da beteiligt sind, auch zu Wort kommen zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass in der massenmedialen Berichterstattung über Krisen und Kriegsgebiete gerade die Menschen oft hinten runterfallen, dass sie zwar weinen dürfen, bluten, hungern, sterben, auch gerne vor der Kamera. Aber wer sind diese Menschen eigentlich? Was haben sie für Namen? Was haben sie zu erzählen? Und wann lachen diese Menschen mal? Da habe ich einfach einen anderen Ansatz. Ich nehme mir viel Zeit. Ich versuche, mich auf Augenhöhe zu bringen, Distanzen zu verringern und dann die Menschen, die sonst nur sehr selten zu Wort kommen, auch sprechen zu lassen.
Und, also Sie wollen die menschliche Perspektive der Betroffenen zeigen?
Ich brauche die menschliche Perspektive der Betroffenen, der Akteure und zu den Akteuren gehören auch die Täter. Und ich glaube ganz fest daran, dass meine Geschichten auch etwas bewirken können, politische Prozesse in Gang bringen können, um die Lebensumstände von Menschen vor Ort zu verbessern. Und daran glaube ich und das treibt mich an.
Und Sie versuchen auch diesen Menschen zu helfen, denn Sie arbeiten ja auch seit einiger Zeit mit der Hilfsorganisation Medico International zusammen. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
Ja, Medico International ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre ein Partner von mir im Sinne, dass ich mich vor Ort in Afghanistan und in Sierra Leone und in vielen Teilen der Welt von der Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit von Medico International überzeugen konnte. Und auch unsere Philosophien, wie wir Menschen begegnen, stimmen sehr stark überein. Augenhöhe ist auch für Medico International ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselwort. Es geht nicht darum, in irgendwelche Länder zu fahren und den Leuten dort zu sagen, wie ihnen geholfen werden kann, sondern Medico International praktiziert auch die Sichtweise und die Herangehensweise von innen und sucht sich vor Ort Partner, die dort schon bestimmte Anliegen haben und ernsthaft vertreten und versucht dann diese Energie, die von innen kommt, zu unterstützen und mit ganz, ganz großem Erfolg und hervorragenden Ergebnissen. Und deswegen arbeiten wir oft zusammen.
Gibt es da im Augenblick ein bestimmtes Hilfsprojekt, für das Sie sich einsetzen?
Ja, im Moment ist das große Hilfsprojekt gekoppelt an den Film. Die Bayaka kämpfen um ihr Überleben. Der Regenwald wird abgeholzt. Wilderer kommen in den Regenwald wegen Elfenbein, aber auch um Tiere wegen Fleisch zu erlegen. Schlimme Krankheiten grassieren, die aber ganz einfach zu heilen wären. Und da setzen wir, das Filmteam, uns ein. Wir haben das Bayaka Support Project gegründet. Und so sind wir ein Bindeglied zwischen unseren Zuschauern und der Gemeinschaft der Bayaka im Gebiet von Luisano. Das heißt, unsere Zuschauer können direkt spenden und die Lebensumstände der Bayaka vor Ort verbessern.
Und so können Sie den Einheimischen dort einen Teil dessen zurückgeben, was Sie an Gastfreundschaft selber zu spüren bekommen haben.
Ja, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und mein erstes Treffen mit Luisano liegt fast 5 Jahre zurück. In diesen 5 Jahren sind enge Freundschaften entstanden, nicht nur zwischen mir und Luisano und Samedi, sondern auch zu einzelnen Mitgliedern der Bayaka. Und wenn es Freunden nicht gut geht, dann muss man was tun. Und wenn es mir mal nicht gut geht, hoffe ich, dass Freunde auch was für mich tun. Und es ist auch sehr schön, dass man auf der Ebene dann etwas zurückgeben kann.
Und Luisano ist so eine Art Blutsbruder für Sie geworden.
Ja, Luisano ist mein Seelenverwandter, alter Ego, Blutsbruder und vielleicht auch so ein bisschen so eine Vaterfigur. Aber ganz, ganz, ganz groß ist die Komponente, er ist ein Mensch mit einer Vision, mit einer Mission und einer Leidenschaft. Und er hat sich nicht gescheut, diese Leidenschaft zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Und die Frage ist ja immer, die mich interessiert, wie viel sind wir bereit für unsere Vision zu bezahlen? Und wann knicken wir ein und geben unsere Visionen auf? Und Luisano ist einfach nie eingeknickt und er bleibt am Ball und er macht sein Ding und er lebt sein Leben und es ist ganz wunderbar und auch ermutigend für mich und sicherlich für ganz viele andere Menschen auch.
Aber Ihre Vision wäre es jetzt nicht, im Regenwald zu bleiben und die nächsten 25 Jahre dort zu verbringen?
Meine Vision ist rausgehen, Dinge erleben, Geschichten erzählen, zu Hause meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, meinen Leserinnen und Lesern, Zuschauern und über diese Geschichten Prozesse in Gang zu bringen, die im weitesten Sinne im Bereich der zwischenmenschlichen und zwischenkulturellen Verständigung etwas bewegen können und im besten Fall vielleicht sogar Wunder wirken.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere spannende Reportagen von Ihnen aus aller Welt. Danke, Michael Obert.
Herzlichen Dank.
Sein Dokumentarfilm Song from the Forest startet in dieser Woche bei uns in den Kinos. Und das ist ein wirklich sehenswerter, außergewöhnlicher, feiner Film für alle, die Dokus mögen, aber nicht nur. Das war HR Info, das Interview mit Mariela Milkova. Alle Infos zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.